Runde 300 oder auch schon mehr. Zurzeit stark, allerdings und unterschiedlich angetrunkene.
Ja.
Also richtige Gammler, nicht mit den üblichen dreckigen Klamotten, Niedklamotten, amerikanische Abzeichen dran, alles im Zeug. Also alles ja. versammelt aus der ganzen Republik, sind Berliner dabei und Leipzig. Ja. Und ich tue jetzt Kräfte noch zusätzlich zum Einsatz bringen, um sicher zu gehen.
Gemeinsam Musik hören, gemeinsam aufeinander kleben, gemeinsam Feind haben, also das war alles eins.
Das ist ein bleibendes Erlebnis gewesen, wir waren permanent unterwegs und haben Sachen erlebt. Also diese ganze Zeit, die wir erlebt haben, ist unwiederbringlich und war einfach geil, muss ich das wirklich sagen. Es war eine ganz geile Zeit.
Er heißt Andreas, Micha oder Frank und kommt aus Löwen, Frankfurt oder anderswo. In der Woche ist er Koch oder Schlosser oder Stift beim Meister sowieso. Er steht auf Karussell, auf Pferd und auf Monokel und auf singende Cowboys. Ach, Ivo. Am Wochenende steht er an der Piste und zeigt seinen Daumen vor.
Sie nannten sich Kunden, Tramper oder Blueser und waren die ostdeutsche Variante der Blumenkinder. Ihr Woodstock besaß Taschenformat und die Zähheit eines Anachronismus. Während der Westen die Mythen der Flower Power längst im Mülleimer der Geschichte entsorgt hatte, hielten sie die Ideale von Love and Peace und Vollrausch bis zum Fall der Mauer hoch. Sie lebten in einem kleinen Land und fühlten groß. Keine Zeitung nahm von ihnen Notiz, kein Rundfunk- oder Fernsehprogramm. Sie lebten ihre Träume in den Nischen des Underground. Sie verachteten den Spießer, aber auch die bigotte Moral der sozialistischen Obrigkeit. Sie waren der unfrisierte Gegenentwurf zu den streng gescheitelten Ordnungsprinzipien des Staates.
Unsere Deutsche Demokratische Republik ist ein sauberer Staat. In ihr gibt es unverrückbare Maßstäbe der Ethik und Moral für Anstand und gute Sitte.
Die Bürger, denen man so begegnet ist, egal in welcher Stadt, waren natürlich immer entsetzt. Schon von unserem äußeren Erscheinungsbild, ist klar, meistens betrunken, vollgekotzt. Ich hatte ja noch einen Bart gehabt, der war ungefähr 30 cm lang oder 40. Ich glaube, den habe ich nur einmal in der Woche gereinigt. Der war ja manchmal bretthart, als hätte man Haarspray reingemacht, Essensreste und irgendwelche Körperflüssigkeiten und auch Haare. Hast dich manchmal gewundert, dass sie sich nicht mal im Wind bewegen. Aber wenn du irgendwo rumlagst und hast da eine Ladung Bockwürste reinbröckeln lassen, gemischt mit Pfeffi, und bist dann aufgestanden und hast die Medien nach hinten geschmissen, da sind die ja in der Position zusammengeklebt. Ja, dann musstest du dann erstmal mit Waschbenzin ran.
Honeckers Schmuddelkinder. Hippies in der DDR. Ein Feature von Michael Rauhut.
Das ist die Flower Power Bewegung und sowas, das schwappte ganz stark rüber, auch dieser Gedanke.
Peter Gläser, 1949 in Leipzig geboren, Gitarrist und Sänger der Klaus-Renft-Kombo.
Wo ich groß geworden bin, gab es regelmäßig Schlägereien auf den Seen und so. Es tobte also nicht der Blues wie später, wo die Leute dann noch besoffen in den Ecken lag. Es wurde durch Krieg geführt auf den Tanzseen und Straßenbahn demoliert auf der Heimfahrt und so weiter. Durch Rauditum habe ich noch mitgekriegt und das glättete sich aber alles so bis hin zu den 70ern. Und ich hatte ja damals dann auch schon viel Musik gemacht, war viel unterwegs in der DDR. Musste feststellen, dass sowas fast völlig verschwunden ist von den Tanzseen. Klappereien. Hier und da gab es schon mal was, aber das war eigentlich nicht die Rede. Und das entsprach auch diesen ganzen Hippie-Gedanken, diese Freundlichkeit. Die Leute haben sehr miteinander kommuniziert, in friedlicher Form, sagen wir mal.
Musik.
ideologisierte Friedfertigkeit. Das fand ich natürlich auch toll. Und natürlich die Auflehnung gegen die Elterngeneration. Wir wollen anders sein als ihr. Ihr habt Scheiße gebaut. Damals war das so. Das war schon toll. Das hat uns schon gefallen.
Christian Kunert, Jahrgang 1952, Keyboarder und Sänger der Klaus-Renft-Kombo.
Alle Zeit drängt nach vorn das Lebendige und regt sich. Zwischen Liebe und Zorn reift der Mensch und er bewegt sich. Und er treibt vor sich her jene, die nicht angenehm sind, die am Hintern zu schwer und im Kopfe zu bequem sind. Und da geht wer mit der Kofferheule über die Street, redet nur von langen Haaren und Beat, sagt, ist das genug? Und da dreht wer seinen Kopf herum auf der Street und er schimpft auf lange Haare und Beat, sagt, ist er da klug?
Die Absage an ein sinnvolles Leben, die Kritik an der Ausbeutergesellschaft durch die Flucht zur Droge und zum Narkotikum Musik, genau das ist die Lebenshaltung, die die zum Untergang verurteilte Gesellschaftsordnung braucht, um ihre Lebenszeit zu verlängern. Heinz-Peter Hofmann im Buch ABC der Tanzmusik. Die DDR-Propaganda stutzte den Hippie Marke West zur Krücke des Kapitals. So auch der Jugendfunk des Ostberliner Deutschlandsenders, der 1970 gegen das Narkotikum Musik polemisierte.
Der Underground findet sich progressiv, aber stellt er nicht lediglich eine lockere Vereinigung all derer dar, die keinen Ausweg aus der bürgerlichen Gesellschaft finden und sich deshalb in verschiedenen Formen des scheinbaren Protests erschöpfen? Wird manchen von ihnen nicht schon umstürzlerisch zumute, solange er nur sehr laut Musik hört? Andere fliehen ins Hippie-Leben an Wiese, Wald und Wasser. Wieder andere machen sich schon Luft, indem sie einmal mit Waldi ums Haus gehen. Und dieser angeblich so pfiffig protestierende Underground, was verändert er? Unter der Nummer progressiv verkauft sich Musik besser. Und nicht ganz unbeabsichtigt wachsen dabei Illusionen. Weltveränderer ist dann der schon, wer lediglich Underground-Musik hört, sich also passiv verhält.
Das Spielen dieser verbotenen Musik war natürlich ein Ausdruck von Protest, von Auflehnung. Ja, wir machen was anderes, als ihr uns vorschreiben wollt. Das reicht ja schon. Und das Tragen der langen Haare und das Tragen der Bärte und das Tragen der Jeans, das waren alles Dinge, mit denen hatte man im täglichen Leben enorme Probleme. Als Lehrling, als Student, ich weiß noch, wie der Prof zu mir sagt, irgendein Idiot sagt, wenn Sie sich den Bart nicht abrasieren, dann sehen wir uns beim Direktorium wieder. Und solche Scherze, was das für Eingriffe waren in die Persönlichkeit der Leute. Oder dieses in die Autos zerren und die Haare runterreißen.
Wir haben natürlich einen Vorschlag für die moderne Herrenfrisur. Und wir haben Herrn Trostow, der diesen Vorschlag in die Tat umsetzen kann. Herr Trostow ist Leiter des Salons International, des zurzeit größten Friseursalons der DDR. Außerdem arbeitet er im Entwicklungskollektiv die neue Modelinie.
Ebenfalls 1970 stellte das Fernsehen der DDR das Schnittmodell Romeo als Nonplusultra sozialistischen Geschmacks vor.
Herr Trostow, wie würden Sie sich entscheiden im Streit, kurze oder lange Haare?
Die Frage kurz oder lang ist ein relativer Begriff. Ich würde sagen, man trägt das Haar jetzt voller, vor allen Dingen an den Seiten und in den Nackenpartien. Aber lang auf keinen Fall.
Aha, das Entscheidende ist also nicht die Länge.
Nicht die Länge, sondern gut. Die Fülle.
Sie sind Miterfinder der neuen Herrenfrisur Romeo. Sagen Sie, was ist das Wesentliche an dieser Frisur?
Die Romeo ist eine sportliche Frisur, kann von jung und auch älteren Herren getragen werden. Mhm. Auf alle Fälle ist es eine gepflegte Frisur und gepflegt ist immer modern.
Aha. Habitus und Haltung waren auch Thema der DDR-Fernsehreihe Kulturmagazin.
Wer unserer Sache tatsächlich dienen will, wer unserer Revolution selbst mit vorantreibt, der legt Wert darauf, dass ihn seine Mitstreiter, seine Genossen und Brüder, Jüngere wie Ältere, tatsächlich als einen der ihren auch erkennen, wirklich erkennen. Das heißt auch, dass er sich von Erscheinungen abgrenzt, die dazwischen treten könnten, zum Beispiel was den äußeren Habitus betrifft.
Was gehen euch meine Lumpen an? Da hängen Freude und Tränen dran. Was kümmert euch mein Angesicht? Ich brauche euer Mitleid nicht.
Es bildete sich dann also so eine Art Blues-Szene in der DDR heraus. Besonders in dieser Szene hatte man das Gefühl, dass dieses Hippie-Dasein noch weiterlebte. Es gab halt so ein paar Läden wie in Werben eben, wo das, man hatte den Eindruck, also das Also nach 10 Jahren noch mal ist es hier irgendwie noch Anfang der 70er Jahre. Also wäre die Zeit ein bisschen stehen geblieben.
Also man musste Karo rauchen, man musste einen Parker tragen, man musste ein Fleischerhemd anhaben, Kletterschuhe oder Römerlatschen, Jeans und Hermann Hesse lesen und Rotwein trinken. Und ab einer gewissen Zeit des Abends ging es dann auch mit Schnaps.
Sebastian Bauer, Jahrgang 1957, Gitarrist der Berliner Bluesband Monocle.
Wir haben uns sogar, streckenweise kann ich mich erinnern, als Post-Hippies bezeichnet. Was ja auch immer für sehr viel amüsante Verwirrung bei Fans sorgte, weil die dachten immer, wir meinen die Post, aber wir meinten eben die Nach-Hippies quasi. Insofern war das schon sehr lustig.
Rex Joswig, 1962 in Mecklenburg geboren, Sänger der Band Herbst in Peking.
Wir haben durchaus Hippietum auch an den Tag gelegt, im Zusammenhang mit allen Sachen, die wir musikalisch veranstaltet haben, also auch on the road. Wir hatten immer einen gigantischen Tross auch dabei. Also Leute, die dazugehörten, die dann dazu stießen. Und das hatte schon so einen Kommunencharakter. Ne? Wir haben auch als Kommune gewohnt, in der Straßburger damals. Besetzte Wohnung, 2 Etagen, ab 87. Und waren da streckenweise auch 20 Leute, die da gewohnt haben. Ne? Also wenn das nicht Hippietum war, weiß ich nicht, was sonst.
Mitte der 70er Jahre florierte das Flower Power Feeling im Blues Underground der DDR. Privat bewirtschaftete Dorfsäle in der Südhälfte des Landes waren sein Domizil, fernab vom Schuss der staatlichen Geschmackspolizei. Stefan Trepte, Jahrgang 1950 und in den 70ern Sänger bei Elektra, Lift und Reform.
Wir fahren schon Stunden, kommt einem ja so vor, durch eine Einöde. Hier ist das Ende der Welt. Wo kommen hier Leute her? Und irgendwo kommt dann ein kleiner Ort, wo ein Saal ist. Hier kommt doch kein Schwein hin und da. Und dann sind 1000 Leute da. Die kommen von überall her.
Was jetzt Röcknitz, Müsen, Gaschwitz und diese Läden betrifft, da traf man sich, um auszusteigen, würde ich das heute sehen. Damals war es einfach nur geil. Da sind Klänge, da ist Musik und Power und natürlich ein Nehmen. Das darf man nicht vergessen. Und Mädels, auch klar. Und man ist gemeinsam jung. Und nicht wie im alltäglichen Leben der Jugendfreund so und so von oben angesprochen. Und du hast so zu sein, wie wir dir das vorschlagen und wie deine freie deutsche Jugend dich gerne haben möchte mit einer Gebotsliste wie vom lieben Gott. Da konnte man sich benehmen, wie man wollte. Und irgendwie ging das nicht weiter. Es kamen keine Rollkommandos. Warum, kann ich auch nicht sagen. Einfach eine Lücke in der Ordnung.
Oft denke ich daran zurück, wie es war vor vielen Jahren, als wir dort zusammen saßen, Jungs mit Jeans und langen Haaren. In verrauchten Kellerräumen, in den blauen Bus von Träumen, hielten wir uns einfach fest an den Blues von Johnny West. Und bei mancher Flasche Wein stimmten wir mit Good Old Marty Waters ein.
Wenn man sich so einen Woodstock-Film vielleicht nochmal ansieht, irgendwie so ähnlich ging es auf manchen Tanzszenen dann zu.
Da kam es dann schon regelmäßig zu großen Verbrüderungsszenen. Wenn 100 Leute wie gleichgeschaltet in dem Saal auf und nieder gesprungen sind.
Und die Boxen? Damals gab es noch viele solche Dorfsäle mit Öfen. Rechts und links an der Bühne stand große Öfen. Wir, die Boxen auf die Öfen, damit die Leute nicht die Bässe wegnehmen. Na, damals waren ja die Anlagen noch nicht so. Also die Boxen auf die Öfen. Da sind die Leute in den Saal, die hinten haben nachgedrückt, weil sie rein wollten. Und haben die vorne an der Bühne waren, zum Bühnenausgang hinten wieder rausgequetscht. So viele Menschen kamen da dann. Unvorstellbar. Da sind die Öfen eingebrochen mit den Boxen drauf. Puh, Wahnsinn.
Es gab in Plauen eine Festhalle, das war eine riesige Blechbüchse. Also das war eine akustisch eine furchtbare Lage. Da passten also ein paar tausend Leute rein. Da kamen wir an mit unserer Mini-Murkel-Anlage Und ich dachte schon vor beiden, was ist denn da vor der Halle? Und es war so im Halbdunkeln nicht zu erkennen so richtig, was das ist. Ja, das waren so ein paar tausend Leute. Und wir fuhren dann von hinten ran, haben aufgebaut und waren dann so fast fertig. Und es waren auch schon durch Seitentüren und wie auch immer so ein paar hundert Leute im Saal. Und draußen wurde es immer mehr, es war viel Randale vor der Tür, weil nur etliche Leute auch da waren, die hatten Karten, die standen aber irgendwo ganz weit hinten, die kamen nicht durch. Und da sagte der Veranstalter zu uns, ihr könnt wieder abbauen, hier passiert heute nichts. Das fällt aus. In dieser Zeit wurden die Hintertür schon zugenagelt, weil die Leute versuchten, von hinten reinzukommen. Also sie kloppten da Löcher in die Türen und es war schon sehr extrem. Und da haben wir aber zum Veranstalter gesagt, pass auf, momentan randalieren sie draußen alle. Wenn wir jetzt abbauen, hier drinnen sind auch schon 300 Mann, dann kannst du wissen, dass die drinnen auch noch randalieren. Na gut, okay, damit hat er sich eigentlich überreden lassen, hat gesagt, okay, fangt an zu spielen. Wir sind auf die Bühne gegangen. In diesem Moment, wo wir anfingen, gingen die Türen auf und die Türen waren genau gegenüber von der Bühne. Es war innerhalb von 3 Minuten, war der Laden brechend voll. Es wurden auch keine Karten mehr kontrolliert. Es war definitiv die Hölle angesagt. Die Leute klatschten sofort mit. Das sah aus, als wenn ein Wind über einen Daunenteppich fegte. Und es war eigentlich ganz toll.
Konnte man sich benehmen, wie man wollte. Da war die meiste Stimmung und man wurde nicht scheel angesehen, wenn man da einen in der Krone hatte. Ganz im Gegenteil. Dann wurde man erst zum Kumpel. Und wehe nicht, ne? Dann bist du ja irgendwie so ein Arsch. Ne? Der ist ja immer nüchtern, mit dem kann man gar nicht reden. So ungefähr.
Es war in erster Linie so der Gruppentrieb. Wir haben uns halt unwahrscheinlich geborgen und auch stark gefühlt in unserer Gruppe. War so blindes Verständnis vorhanden. Wir haben halt versucht, die Dinge fernab der Wirklichkeit für uns so zurechtzubasteln, dass wir glücklich in den Tag hineinleben konnten. Wir haben wirklich die Welt um uns herum verdrängt. Es war so, wenn man sich begegnet ist und wir sind losgezogen, oder selbst wenn wir nur bei Bekannten 3 Tage in der Wohnung gesessen haben und uns eine Zapperscheibe nach der anderen reingezogen haben, waren wir sozusagen Gefangene in unserer eigenen Welt. Deswegen konnten uns die Begleitumstände, das politische Regime, nicht so in die Enge drängen. Das ist von uns abgeprallt.
Andreas aus Gera, Jahrgang 1957.
Das ist ja gar nicht mehr vorstellbar, wie viele Leute man damals kannte. Also das war natürlich auch, es war ja alles vernetzt. Ne? Man hatte auch nie ein Problem, in Leipzig eine Übernachtung zu kriegen oder in Dresden. Also es ging ja alles doch sehr weit. Ne?
Antje aus Berlin, Jahrgang 1964.
Ich konnte überall hinfahren, auch allein, und ich wusste, ich treffe dort Leute. Gleichgesinnte, die man irgendwie immer wieder trifft. Das war genauso in Budapest und in Prag, da hast du die Leute auch wieder getroffen. Ja. Und die Welt war so klein und überschaubar.
Weggeführter, Gefährten meiner schönsten Tage, Gefährten aller Zeit, in Zukunft wie Vergangenheit. Vergess ich nie, es braucht der Mensch die anderen Menschen und die brauchen ihn. So kann er sein, Avantgarde und kühn. Oh, Freunde, unsere Erdentour lässt in der Erde eine Spur.
Es war eigentlich ja im Großen und Ganzen ein sehr friedfertiges Volk. So. Und die sind eben gerne zum Konzerten gegangen, waren gerne in der Meute zusammen, haben gerne gefeiert und haben auch gerne rumphilosophiert. Wie zum Beispiel, wir sind gegen Uniformierung und hatten alle dasselbe an.
Ich wollte mit 15, kann ich mich erinnern, unheimlich gerne und dringendst einen Shellparker haben, um eben mich durch diese Uniform natürlich zu einer gewissen Gang zugehörig fühlen zu können und auch überhaupt natürlich erst aufgenommen zu werden. Ne? Weil wenn du da nicht die Klamotten anhattest, das ist eigentlich im Grunde wie heute auch, dann warst du da natürlich gar nicht zugangsberechtigt. Dann konntest du die anderen Codes die zwar simpel waren, aber die es durchaus gab, natürlich auch gar nicht knacken. Ne? Du musstest erstmal mit so einem Shell ankommen oder eben mit der Tillmann-Jacke.
Ich glaube, ich hatte extrem lange Haare. Ich hatte einen Opa am besten, der uns beide Brüder immer mit Hosen versorgt hat. Ich war froh, wenn die ersten Risse kamen, und ich hatte eine sehr verständnisvolle Mutter. Und wir hatten dann irgendwie, also ich weiß noch, meine letzte Hose hatte irgendwie 36 Flicken.
Kai Luther, 1965 in Potsdam geboren, Bassist der Gruppe Freigang.
Ja, da haben wir uns ganz viel Schmuck selbst gemacht. So Armreifen waren immer wichtig und irgendwelche Metallteile. Denn der obligatorische Peace-Stern, den wir uns aus Draht gebogen haben und mit Wolle umwickelt haben. Stirnband war mal eine Zeit wichtig. Ja, denn der Hilfsbeutel natürlich.
Entweder Arbeitsschuhe, die halbhohen Arbeitsschuhe, G5 genannt, oder die Jesus-Sandalen. Aber das wurde dann Sommer wie Winter getragen. Wer sich für Jesus-Latschen entschieden hatte, der ist damit auch im Winter rumgestolpert.
Die Mädels, die haben, weil sie so aussehen wollten wie Cher, ihre Locken aufs Bügelbrett gelegt und die glatt gebügelt, damit sie ja keine Welle immer haben.
Ich habe mir so Kleidchen genäht aus Windel, so die gefärbt. Oder so gestreifte Hose, genau, aus dem Westen, von irgendjemandem, blau-weiß gestreifte Hose, fand ich total scharf. Ja. Oder so ein, oh Gott, so, ich habe mir mal aus Karnickelfell eine Jacke genäht.
Nelly aus Riesa, Jahrgang 1962.
Hey, sag da einer, was spielt der da für ein Zeug? Er kann's doch besser, was er da macht, ist nicht neu. Na, sag ich ihm, weißt du was? Mensch, mir macht's einfach Spaß.
Also, was soll 200? 50 Veranstaltungen im Jahr haben wir schon gefahren. Also bei Karussell war es dann mehr. Da haben wir mal auch gerechnet, da sind wir auf 350 gekommen, also jeden Tag gespielt, eine Zeit lang.
Du warst im Osten natürlich ein Ersatz für die Westbands, für die großen Vorbilder, die Leute eben hatten. Und demzufolge hast du natürlich auch immer meistens, also viele Bands, einen Haufen nachgespielt. Also ich würde nicht sagen wie eine Top 40 Band. Aber eben so gewisse Blues-Standards, die wurden eben nachgespielt und das wollten die Leute auch hören. So, das gehörte mit dazu und wir haben es damals eigentlich gemischt. Wir haben 50-50 gemacht. Wir haben 50% eigene Songs gemacht, die auch von den Leuten sehr gut angenommen worden sind. Und 50%, was weiß der Teufel, von Allman Brothers über John Mayall, Kenneth Heath und sonst was alle die spielen.
I ain't gonna work on my guitar no more. But I walk in the morning, fold my hand and pray for rain. I'm coming out of ideas, driving me insane. Let the shame away, she makes me scrap the floor. Much about dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other and both of my feet's too long.
Musik war ja hatte einen weitaus höheren Wert, schon allein dadurch, dass sie so schwer zu beschaffen war. Niemand kann sich das vorstellen, die Euphorie, wenn man es wirklich geschafft hat, die neue Supper-Platte Shaikh Ya Booty wirklich kurz nach dem Erscheinen im Westen wirklich durch irgendwelche ominösen Kanäle in der Hand zu halten. Da wurden Partys drum gefeiert, um die Shaikh Ya Booty-Platte. Ich war dabei, ich kann davon berichten.
Glaubt ihr, wenn ich die Leute hören, dann denken die nur, das ging nur um Weiber und Saufen. Und dann sage ich, aber es war so. Musik war stellenweise Mittel zum Zweck. Man hatte Erfolg, es hat Spaß gemacht, das Leben war urig, hoch die Tassen, Wein, Weib und Gesang.
Grundsätzlich wurde sehr, sehr viel getrunken. An andere, also oben wie unten, mit oben meine ich die Bühne und unten die Leute. Man hat ja viel gehört, dass eben gehascht wurde im Westen, ne? das hatten wir ja nicht. Aber es wurde dann zu anderen Hilfsmitteln gegriffen, abgesehen jetzt vom Alkohol. Dann wurden noch unter der Hand so Tabletten verkauft. Das war, stellte sich dann später raus, Faustan, das ist so ein Beruhigungsmittel eigentlich, aber in Verbindung mit dem Alkohol wirkt das wirkt der Alkohol besonders stark. Und da haben viele gedacht, naja, sie sind halt im siebten Himmel und das viel schneller, mit weniger Bier als sonst. Und haben, glaube ich, dran geglaubt, dass das irgendwelches Rauschgift ist, diese Tappe. Die gab es natürlich in der DDR zwar rezeptpflichtig, aber okay, so, an sowas kann man ja trotzdem ran.
Gerade in der Lausitz hatte jeder Dritte unter seinen Schelle diesen verheerenden Krummfuß und so, solche Mega-Exzesse, die waren wahrscheinlich nicht flächendeckend, aber die gab es mehr als genug.
Roland aus Thüringen, Jahrgang 1963.
Oder es gab Frauen, die haben genauso gesoffen wie die Typen, weil in dieser Szene wurde barbarisch gesoffen. Man kann sagen, jämmerlich gesoffen.
Weiter geht's mit einem Titel, den wir allen Leuten gewidmet haben, die unserem Freund bzw. Feind, dem König Alkohol, frönen. Der Bär, der Frohsinn bringt. 1, 2, 3.
Ferdi zum Beispiel war ein so ein Name, wenn du den gefragt hast, warst du in Werben letztes Wochenende, ja, war ich, wer hat denn gespielt? Na, die Stohnsdorfer. Der Stohnsdorfer war so ein Kräuterschnaps, ne? Also das war klar, der hat den ganzen Abend nur an der Theke gegangen, hat Kräuterschnaps gesoffen, bis zum Umfallen und dann haben die Leute wieder nach Hause geschleppt. Also das war, er hat nicht mitbekommen, wer da gespielt hat.
Herbert aus Berlin, Jahrgang 1960.
Ich bin das Monster vom Schilkensee. Ich tue euer Leber bestimmt nicht weh. Ich habe die Schwachen besonders gern. Doch manchmal brauch ich 3 oder 4 Stern. Doch dann bin ich guter. Dann bin ich gut. Bleib ich bestimmt ein Weilchen bei dir.
Von Woodstock und sowas, was man so hört und die Gruppensex-Geschichten und sowas, freie Liebe, was propagiert wurde und sowas, das war so ähnlich.
Sex and Drugs and Rock'n'Roll, sagen wir mal, auf dem Level der DDR-Verhältnisse gab es also rasant. Also es war völlig klar, dass du mit einer Frau irgendwie was anfängst, wenn du dich in diesen Zusammenhängen bewegt hast. Also das war auch, ich denke mal, nach dem Alkohol und der Musik war das absolut beherrschende Element. Dieses Knistern zwischen Mann und Frau. Also natürlich auf einer, würde ich mal sagen, streckenweise recht folkloristischen Ebene, sage ich mal. Aber das lag ja auch an den Umständen. Also gewisse Stilmittel, um eine Frau zu umgarnen, verboten sich einfach von selbst. Auf einem Blueskonzert zum Beispiel.
Und da waren die Jungfrauen recht locker, was früher eigentlich immer den Männern eher zustand, die Krapscherei, ne? Da hat man schnell mal eine Hand am Sack gehabt. Und das war nichts Ungewöhnliches mehr. Ne? Also die Frauen haben sich dasselbe Recht dann rausgenommen.
Kann ja mal sein, dass zwei sich wollen, ohne sich zu lieben. Steht es euch rein, nicht zu verstohlen, Trieb hat euch getrieben. Und jeder große gelbe Mond und jene Angst vom Tod. Nur wo das Fleisch am Fleische wohnt, da hat es keine Not.
Das hat übrigens Frauen auch oft ausgezeichnet, dass die sehr selbstbewusst aufgetreten sind. Und wenn da so ein Typ ankam und sie blöde angemacht hat oder sowas, dann haben die echt zurückgeschlagen. Also das heißt verbal natürlich, ne? Die haben sich da durchaus zu behaupten gewusst und die Typen haben das eigentlich auch geachtet und akzeptiert. Also es gab da keine, jedenfalls habe ich das nicht erlebt, so Weibchen, sage ich jetzt mal, so die so ein bisschen teenie-mäßig da so hach und so mädchenhaft waren oder sowas. Es waren eigentlich eher so ein bisschen robustere Typen, die in dieser Szene waren als Frauen und die da durchaus mitgesoffen haben und mitgetanzt und mitgezogen sind und sich da auch nicht die Butter vom Brot nehmen ließen. Ne? Also die haben da echt ihr Ding auch genauso gemacht wie die Kerle.
Frauen wurden sorgsam behandelt.
Überall, wo ich gearbeitet habe, war es so, dass Freitag, also Mittag, der Hammer fiel. Dann ging es eigentlich schon los.
Wir konnten auch in Greifswald spielen. Da waren trotzdem dieselben Leute, die einen Tag vorher in Annaberg-Buchholz gewesen sind.
Damals hatte jede Band einen gewissen Stamm. Die kamen immer. Also zur Reform kamen eben Leute, wo wir wussten, die kommen auch nach von Zittau nach Eisenach. Irgendwie. Die sind getrennt.
Stop, stop, Auto, stop. Bin ein Fehltreff. Hab mein langes Haar, bleib nicht gekämmt. Läuse hab ich nicht, aber auch kein Geld. Also nimm mich mit, ein Stück in die Welt.
Wenn man mit der Bahn gefahren ist, war das irgendwie auch eigentlich Usus, dass man schwarz gefahren ist. Auch wenn es billig war, aber irgendwie gehörte das dazu, so ein kleines bisschen auf Risiko machen.
Ja, 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 wir konnten uns da nicht auf große Diskussionen einlassen. Und da gab es schon Spezialisten, die gewisse Fesseltricks beherrscht haben. Entweder wurde der Schaffner in seinem Abteil angebunden oder gleich auf die Toilette verbannt. Und mitunter hat das ja alles wunderbar funktioniert. Und wenn wir am Zielbahnhof waren, haben wir ihn rausgelassen. Oder man hat gleich die Schaffneruniform angezogen. Also zumindest die Jacke und die Mütze. Weil an manchen Bahnhöfen wollten die halt von Weitem so eine Gestalt sehen. Also wollten nur, dass die Mütze rausguckt aus der Tür. Und da hat der Bahnbedienstete auf dem Bahnsteig sein Okay gegeben. Das wussten wir dann nach dem zweiten, dritten Mal. Aha, wenn kein Schaffner auftaucht, wenn nicht wenigstens Kopf rausguckt aus der Tür mit der Mütze, geht's ja nicht weiter.
Ja, der ÖVD. Ja. Du, eine Frage, Genosse.
Ja.
Bei uns läuft derzeit gerade das Tanzfest.
Ja.
Und da gibt es einen Hinweis, dass ein paar Truppen zu euch nur wollen nach Miesitz. Das ist doch bei euch im Kreis.
Ja, ja, ja.
Läuft da heute irgendwas?
Ja, seit Abend Jugendbands mit der Engerling Bluesband.
Ja.
Telefonischer Observationsbericht der Stasi von 1977.
Weil da sind aber sehr böse Kunden bei uns mit aufkreuzen.
Ja.
Die wollten wir schon mal mit avisieren. Wir wissen noch nicht genau, wie viel, aber...
Namen habt ihr keine?
Ein ist vorbei. Vielleicht gebe ich dir mal eine Personenbeschreibung. Das ist wahrscheinlich, da kommst du hin dabei. Circa 1,80 groß. Besondere Merkmale. Sehr wenig Haare rum. Panzerplatte,
ja.
Also recht gelichtetes Haar,
ja.
Vollbart,
mhm.
So ein markantes Profil,
ja.
Trägt meistens Jeans und so aus Sackleinen, eine Umhängetasche,
mhm.
Und eine grüne, naja wie sie alle, so eine grüne Kutte, weißt du?
Ja, ja, so ein Studentenkutte, ja.
Ja, ja, ja.
Mhm.
Spielt Mundharmonika, es kann durchaus sein, wenn der besoffen ist, dass er dort mit auftritt.
Mhm.
So, und der hat dann einen Schwanz, wenn er so behandelt, noch dabei.
Ja, ja. Na, ist gut, ich werde mich mit unserer VRB koordinieren.
Bei der Sache müsst ihr vorsichtig sein, verstehst du?
Ja.
Das nur als Hinweis macht, dass man nicht mit der VB mit dem Mann.
Ja, ja.
Weißt du, das könnte ein bisschen was kaputt gehen.
Ist klar.
Wenn da was mitgeht, avisiert ist, weißt du?
Mhm. Ja, ich sag, ich koordiniere dann nur, dass das vom Tanzfest zu welche kommt.
Ja, ja,
was,
ja.
Was wissen wir denn nicht?
Ja. Alles klar.
Klar, gut.
Schöpfchen, danke.
Schönen Dank, mach's gut. Gut.
In der Pause kam dann so ein kleiner Zwerg mit blauen Anzug in der Garderobe. Sagen Sie mal. Wie könnten das, dass hier so viele Leute Ihnen immer hinterher reisen? Das ist ja ein bisschen komisch, machen Sie ja Mundpropaganda.
Ich sah ihm so aus, dass dann die Transportpolizei mich gerne kontrolliert hat.
Euch haben sie vergessen zu vergasen, das habe ich öfter gehört.
Wenn du dich über die gesellschaftlichen Normen hinweggesetzt hast, konnte es passieren, dass sie dich auch richtig eiskalt in den Regen stellen.
Es gab diese im Strafgesetzbuch der DDR in Paragraph 46 und Paragraph 47 und Paragraph 47 war Wiedereingliederung, wenn du aus dem Knast gekommen bist. Paragraph 46 hieß der Tatbestand der kriminellen Gefährdung und wenn du den Tatbestand im Grunde genommen der kriminellen Gefährdung wenn die den bei dir ausfindig gemacht haben, dann ist dir dein Personalausweis abgenommen worden und nur so ein vorläufiger Personalausweis gegeben worden. Und das, du hast dann auch Auflagen kommen können. Das ging also über Arbeitsplatzbindung, über, dass du den Ort nicht verlassen durftest, ohne eine Genehmigung vom Abschnittsbevollmächtigten, dass du ein Umgangsverbot mit bestimmten Personenkreisen ausgesprochen bekommen konntest, dass du keine oder nur Besuche anmelden musstest. Und dann hatten die einen Schlüssel bei den Bullen und konnten das sogar noch überprüfen, konnten zu jeder Tages- und Nachtzeit gucken, ob du Besuch hast oder nicht.
Und diese kriminelle Gefährdung ist natürlich also immer wieder so ein Druckmittel gewesen, also ein sehr starkes Repressionsmittel. Du bist halt nicht in den Knast gekommen, es brauchte auch kein richtiges gerichtliches Urteil dafür. Das war, es ist einfach auferlegt worden.
Seit 2-3 Jahren wohnst du da drüben, mir gegenüber, Haus Nummer 7. Und jeden Abend fast bist du bei mir ein ungeladener Gast. Mit deinem Glas schaust du fern, mein Freund, glaub mir, das hab ich gar nicht gern. Nö. Mensch, hast du gar nichts anderes zu tun, als mit dem Stecher rüber zu schmulen. Mich macht auch schwach dieses Geglotze, du bist vielleicht ne Furz. 10 Minuten hätt ich's dir gesagt. Und wo ich drauf lieg, das ist meine Frau, das weißt du doch wohl ganz genau, du Spannersau, ey.
Ab 1979 holte die evangelische Kirche die Szene in ihre Gotteshäuser. Sogenannte Bluesmessen koppelten Musik mit Tabuthemen unter Mottos wie Freiheit, die wir meinen, Konfliktlösung ohne Gewalt oder Rückgrat gefragt. Rainer Eppelmann, Jugendpfarrer in Berlin-Friedrichshain und Spiritusrektor der Bluesmessen.
Wenn man dann in eine Kirche reinkam, sah man als erstes eine Bühne, die ein Stück gestaltet war, wie eine Theaterbühne. Die war eben aufgeteilt. Auf der einen Seite die Möglichkeit für die Schauspieler, ihre Szenen darzustellen und auf der anderen Seite die Musik.
Dass so viele gekommen sind, darauf haben wir uns vorbereitet. Ich möchte ganz besonders die Leute begrüßen, die heute im Dienstlichen hier sind.
Wir wollen gemeinsam versuchen, nach Lebenszielen und dem Sinn des Lebens zu suchen. In diesem Sinne wünsche ich uns und den Leuten, die versuchen, mit uns umzugehen, eine schöne Bluesmesse.
In ihrer Hochzeit mobilisierte eine einzige Bluesmesse bis zu 7000 Jugendliche, die aus der ganzen DDR nach Ost-Berlin pilgerten.
Ein, zwei.
Also ich höre schon Wochen schon entweit von den hartgesottenen Schnapsnasen. Hat man sich ja genauso benommen wie auf dem Saal, ne?
Die haben ja also regelrechte Alkoholtheken eingerichtet, haben den Leuten also an der Tür gegen Beleg ihre Pulle weggenommen und sie haben sie hinterher wiedergekriegt, weil wir nur auch nicht wollten, dass sie da drinnen anfangen zu lallen. Wir hatten ja das Bedürfnis, ihnen nicht nur Musik nahezubringen, sondern auch Inhalte nahezubringen. Und meinten, mit einer besoffenen Birne ist das sehr schlecht möglich. Also das, um unser eigenes Konzept durchzuhalten, ist uns das auch wichtig gewesen. Die Teilnehmer haben uns immer wieder auch den Eindruck vermittelt, jawohl, wir erkennen das ungeheuer an, dass ihr unsere Situation, in der wir uns tatsächlich befinden in der DDR, dass ihr die zutreffend beschreibt. Und ihr seid die Ersten, die sie so öffentlich zutreffend beschreiben.
Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja? Also so eine Geschichte, die haben uns natürlich alle maßlos beschäftigt als Slogans, denke
ich mir. Ich weiß nicht, ob wir das uns getraut hätten zu machen, wenn wir schon zu Beginn gewusst hätten, wie sich das auswächst und welche Probleme und welche Auseinandersetzungen das nachher mit sich bringt. Auseinandersetzung ja nicht nur mit staatlichen Stellen, sondern auch mit kirchlichen Stellen. Einmal mit dem eigenen Gemeindekirchenrat, der auf immer sagte, Mensch, was passiert hier mit unserer Kirche? Aber dennoch mit Kirchenleitungen, dann in der Auseinandersetzung mit den staatlichen Stellen, die den Druck immer weiter erhöht haben.
Mit irgendeiner Form der offiziell vorgegebenen Lebensweise wollte man absolut nichts zu tun haben. Also man verstand sich lebensmäßig als Teil einer Gegenkultur.
Ja, das Wichtige war natürlich die menschliche Wärme. Darauf haben alle Wert gelegt. Es gab also keinerlei Berührungsängste, keine Tabus. Es musste niemand mit seinen Problemen alleine klarkommen. Innerhalb der Gang ist man wirklich sehr sorgsam miteinander umgegangen.
Man soll ihn nie sagen, aber ich habe nichts übrig für das, was man bürgerliches Leben nennt, bürgerliche Ordnung nennt. Also das ist auf alle Fälle hängen geblieben. Ich merke also auch jetzt noch, ich bin rebellisch, dass ich mich einmischen will, dass ich so etwas noch wie Restspuren vielleicht eines Gerechtigkeitssinns habe à la Hippie.
Er heißt Andreas, Micha oder Frank. Und Montag sieht er immer etwas müde aus. Er hat die Kilometer noch in den Knochen und die anderen kommen aus dem Fernsehhaus. Er sagt, die Fans, liebe Woche.
Honeckers Schmuddelkinder. Hippies in der DDR. Ein Feature von Michael Rauhut. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunk. Mit Originaltönen von
Nelly Gudert, in den 90er Jahren Chefin der Berliner Clubs Franz und Miles, heute DJ und Goa-Freak.
Sebastian Bauer, Gründungsmitglied der Bluesband Monocle, heute Gitarrist bei Knorkator.
Stefan Trepte, Sänger der Gruppen Lift und Reform, inzwischen wieder bei der Dresdner Band Elektra.
Andreas Ifscher, Tremper seit den frühen 70er Jahren, heute als Sozialarbeiter tätig.
Peter Gläser, Sänger und Gitarrist bei Renft und Karussell, seit 2004 wieder mit Cäsars Rockband unterwegs.
Christian Kunert, Sänger und Keyboarder bei Renft, Duopartner von Gerolf Pannach, seit 1999 erneut bei Renft.
Rex Joswig, Sänger der Band Herbst in Peking und freier Journalist.
Antje Pfeffer, Szenegängerin seit den 80er Jahren, arbeitet als Bibliothekarin und Archivarin.
Kai Luther, Bassist bei Freigang und Kerschowski, spielt heute bei In Extremo.
Roland Bawinski, Blueskunde seit 1980, arbeitet als Bibliothekar und freier Journalist.
Herbert Mislitz, gelernter Stuckateur, studiert heute Slawistik und Geschichte.
Rainer Eppelmann, evangelischer Jugendpfarrer in Ost-Berlin, seit der Wiedervereinigung CDU-Politiker und Mitglied des Bundestags.
Es sprachen Walter Gontermann und Richard Hucken. Ton und Technik Ernst Hartmann und Angelika Bruchhaus. Redaktion und Regie Markus Heumann.
Musik in diesem Feature kam von Bayon, Hansi Biebel, Stefan Distelmann, Engerling, Freigang, Karussell, Jürgen Kehrt, Monokel, Renft, Stefan Trepte und Frank Zappa. Den kompletten Mitschnitt des hier ausschnittweise zu hörenden Monokel-Konzerts aus dem Jahr 1981 sendet der Deutschlandfunk am 15. Februar in Blues zur Nacht ab 1.05 Uhr. Im Dienstagsfeature der nächsten Woche hören Sie Der amerikanische Traum, Nachrichten aus der postindustriellen Klassengesellschaft, am kommenden Dienstag um 19.15 Uhr.